Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wir waren versklavt und Waisen unter dem Gesetz und der Sünde, doch Gott wollte uns da rausholen, indem er, und wir können an dieser Stelle sagen, er nahm uns an Kindesstatt. Wir können diesen Satz, er wollte uns die Sohnschaft schenken, auch übersetzen mit, er adoptierte uns, er nahm uns auf, die wir fremd waren, und er adoptierte uns in eine neu geschaffene Familie unter all den Milliarden Familien auf dem Planeten, die es gibt. Er war entschlossen, eine neue Familie zu gründen, die Familie Gottes. Und in die zieht er dich hinein, schenkt dir die Sohnschaft, die Tochterschaft. Er nimmt dich an wie sein eigenes Kind. Er adoptiert dich hinein in seine Familie. Genau das tat unser Vater im Himmel, als er seinen Sohn sandte, damit dieser am Kreuz hingerichtet wird, damit, wie unser Text es sagt, wir die Sohnschaft empfingen. Ich finde, da kann man es nicht besser ausdrücken, als Johannes es tut in 1. Johannes 3,1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Was für eine Liebe. Gott scheute keine Mühen und war bereit, den höchsten Preis zu zahlen, um uns als seine Kinder anzunehmen. Nun, diese Annahme hat wunderbare Folgen. Einmal ist die Annahme an Sohnesstatt, also die Adoption in die Familie Gottes, an sich schon großartig. Aber jetzt geht Paulus noch einen Schritt weiter und erklärt, was dann noch passiert. Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft Abba, Vater. Vielleicht sitzt der ein oder andere hier und denkt so, naja, das ist ja alles schön und gut, ein adoptiertes Kind zu sein. Aber ist das nicht doch ein Kind zweiter Klasse? Ist nicht die Liebe, die ein Elternpaar für das eigene Kind, das eigen Fleisch und Blut hat, größer als die Liebe zu einem Adoptierten? Warum reden wir hier von Annahme an Kindesstatt? Das ist ja schließlich immer noch nur, in Anführungszeichen, adoptiert. Das ist schon toll, aber ich bin doch noch gar nicht ein vollwertiges Kind Gottes. Die Antwort liegt hier. Doch, du bist. Denn du hast bei der Wiedergeburt die DNA des Sohnes Gottes in dein Herz bekommen. Bei einer weltlichen Adoption ändert sich eigentlich nur das Rechtsverhältnis zu den Eltern und auch die Beziehung zu den Eltern, aber das innere Fleisch und Blut bleibt immer noch jemand anders. Bei der göttlichen Adoption ist es etwas anderes. Da ändert sich nicht nur das Rechtsverhältnis und nicht nur die Beziehung zum Vater, sondern auch das Herz ändert sich. Denn es heißt hier, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Du bist ein vollumfängliches Kind des Höchsten, weil du den Geist des Sohnes in dir hast. Verstehen wir das? Das ist keine Kindschaft zweiter Klasse, sondern du bist voll angenommen von unserem Vater im Himmel. Jesus macht das deutlich in Johannes 17, 23, dass wir nicht Kinder zweiten Grades sind. Er sagt, und damit die Welt erkenne, betet er, dass du, der Vater, mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Der Vater liebt dich, gleich wie er seinen eigenen Sohn liebt. Halleluja. Du bist ein vollkommenes Kind Gottes. Zweiter Vorzug. Die Veränderung geschieht, wenn wir Kinder Gottes werden. Und zwar in der Hinsicht, dass wir eine andere Haltung zu Gott, aber auch zu den Umständen unseres Lebens haben. Denn von Beginn ihrer Wiedergeburt fangen die Kinder Gottes an zu rufen, so wie es Kinder machen, wie Babys rufen. Sie schreien, sie rufen. Kinder rufen den Papa, die Mama. Und so machen das auch die Kinder Gottes. Aber in dem Moment, wo wir zu Söhnen wurden und zu Töchtern wurden, rufen wir anders als zuvor. Wir haben jetzt einen innigen Ruf durch den Geist Christi, der jetzt in uns ist, rufen wir anders als vorher. Und dieser Ruf, der lautet, wie er hier schreibt, der lautet, aber Vater, haben wir es gesehen? Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Aber ist nicht die schwedische Gesangsgruppe, sondern ist aramäisch und bedeutet schlicht übersetzt Vater. Ist so. Vater. Eigentlich Ba und Abba ist eine etwas innigere Form des etwas offizielleren Vaters. Drückt eine innige Verbindung zu unserem himmlischen Vater aus. Es ist die Anrede des heiligen Gottes, des ewigen Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erden, der uns aus Liebe zu seinen Kindern gemacht hat. Und wir dürfen ihn jetzt mit Respekt und Ehrfurcht, aber doch mit einer großen Nähe und Intimität Vater nennen. Nicht euer Ehren, Vater. Was ist das für ein Ruf, der jetzt durch den Geist des Christus in uns ist? Der ruft aber Vater. Dieser Ruf aber Vater begegnet uns noch einmal in Römer 8, 15, aber dann auch bei Jesus. Jesus selbst, und deswegen passt das hier, ist doch logisch, Jesus selbst hat Abba, Vater gesagt. Könnt ihr euch erinnern, wann? Im Garten Gethsemane. In dem Moment seines größten Kampfes, dem Moment, wo er kurz davor stand, sein Leben am Kreuz von Golgatha für Sünder zu lassen, der Moment, wo das größte Leid auf ihn wartete, da sprach er, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Der Ruf von Jesus, aber Vater, war der Schrei des Sohnes in seiner allergrößten Not. Und in dieser allergrößten Not rief er zu seinem liebenden Vater. Er drückte damit diese Nähe zu ihm aus und dieser Ruf aus der Tiefe seines Herzens stieg zum Himmel empor und hörte nicht an den Toren des Palastes auf, sondern dieser Ruf, aber Vater, dringt durch die Mauern und Türen und Tore hindurch in den Thronsaal hinein und hört nicht vor dem Thron auf, sondern geht direkt ins Herz des Vaters. Der Geist, den Gott in dich hineingelegt hat, den Geist Jesu Christi, der ruft in dir, aber Vater. Es ist ein anderer Ruf als zuvor. Es ist ein Ruf, der besonders in den Schwierigkeiten unseres Lebens trägt, in den Widrigkeiten und Umständen, die uns zermürben und kaputt machen, in den Fragen, die uns bewegen, in Zeiten von Corona und von Unsicherheiten und von Ängsten und was dich alles plagt, darfst du durch den Geist Christi, der in dir ruft, mit Christus zusammen rufen, aber Vater, siehst du meine Not? Siehst du den Kelch, den ich trinken muss, auch wenn das jetzt nicht der ist, den Jesus trinken musste, aber das Leid, durch das ich gehe? Plötzlich ist Gott nicht ein ferner Gott, sondern er kommt uns ganz nahe. Und du darfst gerade jetzt rufen, aber Vater, du siehst meine Not, du siehst meine Verzweiflung. Und ich glaube, dass du mich hörst. Wie rufst du, wenn es dir so ergeht, die Dinge dir über den Kopf wachsen? Ich ertappe mich manchmal, dass ich eher schimpfe, als dass ich aber Vater rufe. Aber diese Worte haben mich ganz neu erinnert, dass ich mit meinen Anliegen direkt zum Vater gehen darf. Amen. Das war der zweite Vorzug dieser Adoption. Ja, und dann der dritte, ein Stück weit Höhepunkt, Vers 7. Ja, Mensch, wenn wir denn jetzt Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Vers 7, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Meine Zeit, was gibt es für Erbstreitigkeiten? Ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen hier im Raum sitzen oder an den Monitoren. Und jetzt nicht melden, aber die sich jetzt melden könnten, wenn sie ehrlich wären und sagen müssten, weißt du was? Ich mache mir Sorge um mein Erbe, weil ich nicht weiß, wie Vater, Mutter, Onkel, Tante eventuell ihren Willen noch ändern und weil ich auch meinen Geschwistern und Cousins und Cousinen nicht vertraue. Das ist doch die Welt, in der wir leben. Erbe sein ist das eine auf dem Papier und so, aber vielleicht stirbt ja der Partner deiner Eltern, einer der Partner, der heiratet, sie heiratet einen anderen und wie wir jubeln das ganze Haus und Hof. Bei Gott ist es anders. Wir sind jetzt nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Denn die Verheißungen sind Ja und Amen, die Gott gegeben hat. Er hat dem Abraham ein Erbe verheißen und in Christus ist es erfüllt. Und wir haben alle geistlichen Segnungen, an denen wir jetzt schon partizipieren dürfen, die Segnungen der Rettung, die Segnungen der Vergebung, die Segnungen der Freude und der Hoffnung erleben wir jetzt schon im Hier und Jetzt. Und dann kommt noch eine viel größere Segnung, wenn wir in Ewigkeit bei ihm sein werden, wo es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr gibt und wo dir niemand die Wohnung, die der Herr für dich bereitet, wegnehmen kann. Amen. Halleluja. Es ist so sicher. Du bist Sohn, du bist Tochter, du bist Erbe. Preis sei unserem Vater. Ja, und dann drittens, Vers 8 bis 11, da stellt sich natürlich die Frage, ja, meine Zeit. Also wer das erlebt hat, kommt doch nicht auf die Idee, wieder zurückzuwollen in den Stand der Sklaverei. Aber Paulus fragt sich das, weil das ist der Punkt bei den Galatern. Vers 9, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt. Das ist das Problem. Die Gesetzeslehrer wollten sie wieder unter das Gesetz bringen. Und Paulus sagt, seid doch nicht so unvernünftig. Wie kommt ihr überhaupt auf die Idee, jetzt wieder diese Freiheit und diesen Segen der Kindschaft eintauschen zu wollen gegen die alte Sklaverei und Knechtschaft? Und ich sage dir das auch, ich sage das mir, ich sage das uns. In Zeiten der Anfechtung, wenn du in Anfechtung bist, stell dir mal diese Frage, soll ich diese Sünde jetzt begehen und mich wieder in die Knechtschaft begeben? Nein, ich bin der Sünde gestorben. Ich lasse es sein, ich lehne es ab, ich wende mich weg. Ich möchte nicht vergessen, wer ich einst war und möchte in dem Stand bleiben, in den Gott mich jetzt gestellt hat. Das ist Motivation auch für den geistlichen Kampf. Es ist eine Torheit, mit der Sünde zu spielen und wieder zurückzugehen in die alten Zustände. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 11, Mensch, Galater, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Es war seine Sorge. Das ist auch die Sorge Gottes um uns heute, dass wir wieder zurückgehen. Aber nein, er hält uns an der Hand und er gibt uns sein Wort und er unterweist uns. Denn was, und das ist jetzt die letzte Frage, die ich habe, was können wir jetzt tun, damit wir eben nicht, wie die Galater, die in der Gefahr waren, wieder zurückzugehen, dass wir nicht ähnlich handeln? Denn so ist unser Herz gestrickt. Die Fleischtöpfe Ägyptens, die sind irgendwie noch so attraktiv und die Pilgerschaft zum gelobten Land ist so hart. Und deswegen rief das Volk oft zurück, zurück nach Ägypten. Und so sind wir auch manchmal geneigt. Wie können wir uns davor bewahren, dass wir diesen Schritt nicht gehen? Ich glaube, die Kraft liegt darin, dass wir uns immer wieder dem Wort zuwenden, es lesen und studieren und es beten und auch in den Gottesdienst kommen und Predigten hören, so wie heute Morgen. Und Gott korrigiert uns wieder und er spricht uns an, das tut er durch seinen Geist und er hält uns damit auf der Spur. Deswegen kommen wir in die Gemeinde und deswegen haben wir Gemeinschaft mit den Gläubigen. Deswegen beten wir zusammen und wir hören das Wort. Es hält uns, es hält uns. Und eine weitere Möglichkeit, dass wir durch Gottes Gnade nicht wieder zurückgehen, ist, dass wir niemals vergessen, wo wir herkommen. Das Evangelium von Jesus Christus, was uns befreit hat von unserer Sünde, verliert an Kraft, wenn wir irgendwann vergessen, wer wir einst waren. Wenn wir vergessen, in welch einem desaströsen Zustand wir waren. Dann wird die Sklaverei plötzlich nicht mehr so dramatisch und irgendwie war es doch auch nicht schlecht. Aber wenn wir uns immer wieder vor Augen führen, wo wir herkommen. Einst war ich ein Sklave, aber Gott hat mich zu seinem Kind gemacht und mir den Geist seines Sohnes gegeben. Und dann stellen wir uns die Frage, ja, wie könnte ich denn dann wieder zurückgehen? Und das, ihr Lieben, ich finde, das illustriert John Newton auf eine ganz wunderbare Weise. John Newton, der Texter des Liedes Amazing Grace. Er war einziges Kind seiner Eltern. Seine Mutter starb, als Newton 7 Jahre alt war. Er war 11 Jahre alt, als er zur See ging. Und wie wir wissen, war er später ganz tief im Sklavenhandel involviert. Als man aus Afrika Schiff um Schiff Menschen gefangen nahm und sie nach Amerika brachte. Und Newton hat dickes Geld gemacht. Ein Biograf von ihm beschreibt, dass Newton, Zitat, in den unbeschreiblichen Gräueltaten des afrikanischen Sklavenhandels verwickelt war. Und wir sind erschrocken und es schaudert uns, wenn wir die Geschichten lesen, die damals stattgefunden haben. Er war buchstäblich ein Sklave der Sünde. Er war in den tiefsten Tiefen menschlicher Sünde und Entartung gefangen. Als er 23 Jahre alt war, es war der 10. März 1748, drohte sein Schiff in einem furchtbaren Sturm auf diesen Transitstrecken, Taxifahrten sozusagen von Afrika nach Amerika, drohte sein Schiff im furchtbaren Sturm unterzugehen, und weil er alle seine Felle wegschwammen sah, schrie er zu Gott um Gnade. Und das war der Moment, in dem Gott ihm ein neues Herz schenkte. Das war der Moment, als Newton zu einem Sohn Gottes wurde. Was für ein Sünder. Und doch aus Gnade angenommen. Und Newton war jetzt so entschlossen, niemals zu vergessen, woher er kam. Er wollte ganz bewusst sich immer daran erinnern, was Gott für ihn tat. Diese amazing grace, unbeschreibliche Gnade, sollte nicht verblassen. Deswegen erinnerte er sich daran, wer er einst war. Und wie tat er das? Indem er mit großen Buchstaben an die Wand seines Studierzimmers einen Bibelvers schrieb. 5. Mose 15, 15. Newton, sag ich jetzt, das stand da nicht. Denke daran, dass du ein Knecht warst, ein Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Halleluja. Newton, vergiss es nicht. Bruder, Schwester, vergiss es nicht, dass du einst Sklave im Lande Ägypten warst, aber dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat und zum Sohn gemacht hat. Mögen wir das niemals vergessen, dass wir verändert wurden und befreit wurden. Amen.